Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit drei Romanen, wie sie die Pluralität und Polyphonie der deutschsprachigen Literaturlandschaft abbilden. Die Themen dieser Sendung reichen von der Dokumentation einer Krebserkrankung bis zur zeitgeistigen Großstadterzählung aus dem Berliner Wedding. Erzählt werden diese Stoffe einerseits in genuinen literarischen Traditionen, andererseits in einer Form, die Büchermarkt-Rezensent Mike Brüggemeier als Netflix auf Papier bezeichnet. Und genau damit beginnen wir mit dem Debüt eines jungen Autors. Lennart Loss präsentierte beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt im letzten Jahr seine aberwitzige Geschichte »Der Himmel über 9a«. Einen Preis erhielt der 1992 geborene Autor dafür zwar nicht, doch mittlerweile ist aus der kleinen Form ein Romandebüt gewachsen. Es trägt den Titel »Und andere Formen menschlichen Versagens« und Mike Brüggemeier hat das Buch gelesen.
Wir befinden uns im April des Jahres 1992, 11.312 Kilometer über dem Südpazifik in einem Airbus 340 der Lufthansa auf dem Weg nach Buenos Aires.
Kurz bevor der Zahntechniker Hannes Sohe die größte Katastrophe seines katastrophenreichen Daseins überlebte, schnitt er sich den Zeigefinger an der vorletzten Seite eines Shoppingkataloges. Beworben wurde ein Bleistift aus kalifornischem Zedernholz, $179,99, Mehrwertsteuer befreit. Sohe riss die Seite heraus, wickelte sie um seinen Zeigefinger.
In diesem Absatz von Lennart Loos Debütroman und andere Formen menschlichen Versagens scheint schon eine ganze Geschichte zu stecken. Wer ist dieser Hannes Sohe? Warum ist sein Leben so katastrophenreich? Was ist die größte Katastrophe seines Lebens? Und wie überlebt er sie? Ganz sicher Stoff für einen Roman. Aber das ist noch längst nicht alles, was wir in diesem ersten Kapitel erfahren. Hannes Sohe heißt eigentlich Karl Fuchsler und wird seit 17 Jahren gesucht, weil er für die RAF Rohrbomben gebaut hat. In seinem Bauch steckt eine Kugel aus einer Polizeipistole. Das Geschoss bewegt sich auf Fuchslers Lunge zu und könnte ihn bald das Leben kosten. Deshalb ist er auf dem Weg nach Buenos Aires, um sich dort den gefährlichen Fremdkörper von einem Tierarzt operativ entfernen zu lassen. Doch das Flugzeug, in dem er sitzt, stürzt über dem Südpazifik ab. 9 Passagiere überleben den Aufprall. Einer von ihnen ist Fuchsler. Im Pazifik schwimmend und sich an einem Flugzeugsitz klammernd, lernt er eine andere Überlebende kennen, Marina Palm. In Loos spannungsreichem Romananfang stecken viele Anspielungen und Anknüpfungspunkte, vielleicht zu viele. Die deutsche Vergangenheit, eine generationsübergreifende Liebesgeschichte, ein bisschen Robinson Crusoe. Als der Autor dieses Kapitel 2018 beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt vortrug, fanden viele der Juroren seine Geschichte zu überladen und unglaubwürdig. Dass Fuchsler am Ende in die Tiefe sinkt und sich seine Lunge mit Wasser füllt, schien zudem das im ersten Satz gegebene Versprechen, er werde überleben, zu brechen. Wie löst Loos diese Probleme nun in seinem Roman? Zunächst gar nicht. Er lässt alle Handlungsfäden im Pazifik treiben und setzt 4 Jahre später an. Bei Marina Palms Familie, die in dem Glauben lebt, ihre Tochter sei bei jenem Flugzeugabsturz im Jahr 1992 ums Leben gekommen. Marinas Mutter hat in ihrer Wohnung im niedersächsischen Güffingen bei Salzgitter etliche Eimer mit Schweineblut gelagert. Sie plant, einen Splatterfilm zu drehen, in dem sie das spurlose Verschwinden ihrer Tochter verarbeiten will. Der Film wird, so erfahren wir später, auf dem Index landen, seiner schicksalsgebeutelten Regisseurin jedoch trotzdem zu Ruhm verhelfen. Auch Marinas Freund, ein Boxer, der sich am Tag des Flugzeugabstürzes im Ring eine Tracht Prügel abholt, wird mit der tragischen Geschichte seiner Freundin viel Geld verdienen. Aber bevor wir von ihm lesen, springt Loos erneut in Zeit und Raum und wir lernen den 17-jährigen Vincent Warren kennen, der mit seiner Mutter in einem Vorort von Toronto lebt und sein Geld als Handmodell für Produkte der Firma Apple verdient. Er macht auf Google Earth eine Entdeckung.
Das Atoll lag 1062 Seemeilen vor Peru. Eine Wikipedia-Suche verriet, dass es seit dem 19. Februar 2004 nicht mehr der Hoheit von Französisch-Polynesien unterstand, sondern vom französischen Minister für Überseegebiete verwaltet wurde. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Amerikaner dort eine Wetterstation errichtet, sie aber bereits 1947 wieder aufgegeben. Seitdem, so der Artikel, hatte kein Mensch mehr die Insel betreten. Am östlichen Strandabschnitt entzifferte Vincent allerdings 4 voneinander abgegrenzte Buchstaben. H-E-L-P. Help.
Ob Marina Palm diesen Hilferuf in den Sand geschrieben hat? Oder gar Karl Fuchsler? Leben sie am Ende vielleicht beide noch? Lennart Loos weicht wieder aus, erzählt stattdessen die Geschichte von Vincent und wie er das mütterliche Heim verlässt, um bei seinem Vater in einem Trailerpark zu leben und Waschbären zu schießen. Der Titel des Romans deutet schon an, dass es sich um eine Reihung, eine Aufzählung handelt, nicht um eine lineare Erzählung. Und sie liest sich und andere Formen menschlichen Versagens tatsächlich wie eine Folge rasanter Kurzgeschichten, die alle um die anfängliche Flugzeugkatastrophe kreisen. Diese Form des Erzählens ist wohl stark von den in den vergangenen 20 Jahren populären amerikanischen Fernsehserien wie Sopranos, Breaking Bad oder Six Feet Under beeinflusst. Ständig werden neue Reizpunkte gesetzt, Cliffhanger eingebaut, Plot-Twists inszeniert. So entsteht ein motivisch gewitzt montiertes, ziemlich kurzweiliges Leseerlebnis, das einen allerdings nicht so gefangen nimmt, wie es ein gut erzählter, die Tiefe der Figuren auslotender Text gemeinhin vermag. Und andere Formen menschlichen Versagens ist eher ein Netflix zum Lesen. Für einen unterhaltsamen Abend aber reicht das allemal.
Mike Brüggemeier über Lennart Loos und andere Formen menschlichen Versagens erschienen im Weißbuchs Verlag Frankfurt am Main, 159 Seiten, 20 Euro. Der Berlin-Roman ist bereits ein eigenes literarisches Genre, umso höher also das Risiko, dass ein weiteres Buch über die Hauptstadt zum Klischee verkommt. Die 1974 geborene Nicola Carlsson wagt den Versuch trotzdem. In ihrem zweiten Buch erzählt die studierte Modedesignerin von Menschen in prekären Situationen und Berlin dient dabei als Kulisse. Björn Heyer stellt den Roman »Licht über dem Wedding« vor.
Alkoholiker, Kneipenphilosophen und gestrandete Existenzen. Viele Romane unserer Gegenwart geben vor allem den Abgehängten eine Stimme. Während noch bis ins 20. Jahrhundert die Literaturgeschichte, mit einigen Ausnahmen, vor allem eine des mittleren und hohen Bürgertums war, setzen Schriftsteller wie Heinz Strunk, Sven Regener oder Rocco Schamoni inzwischen neue Akzente. Statt linear verlaufender Stories liefern sie pointierte Milieustudien zu uns oftmals wenig bekannten Daseinsbereichen der Unterschicht. Meistens mit Humor, aber nie ohne die nötige Empathie. Als ein ähnliches Kiez- und Gesellschaftspanorama versteht sich der zweite Roman der Berliner Autorin Nicola Carlsson. Licht über dem Wedding erzählt von drei Protagonisten. Ganz unten angekommen ist Wolf. Nachdem der 45-Jährige seine Frau verloren hat, ertränkt er seinen tristen Alltag in Bier und Schnaps. Sein eigenes Scheitern setzt sich derweil im Leben seiner Tochter Agnes, der zweiten Hauptfigur des Werks, fort. Ihr drogensüchtiger Freund hat das Mädchen sitzen lassen und die Schule sie wegen Gewaltausfällen vom Unterricht ausgeschlossen. Im selben Haus des traditionellen Arbeiterviertels Wedding wohnt die dritte im Bunde, die mittellose Modebloggerin Hanna. Obgleich alle drei ihre ganz eigenen Irrwege durch verkommene Freundschafts- und Beziehungsstrukturen gehen, eint sie ein übergroßes Gefühl, die Einsamkeit. Lediglich an einigen Stellen kreuzen sich die in jeweils abwechselnden Erzählsträngen entfalteten Schicksale. Manchmal endet auch ein Kapitel mit einer sich schließenden Tür, bevor das nächste mit einer sich öffnenden beginnt. Dieses gewissermaßen filmisch-episodische Flechtverfahren sowie Carlssons weitestgehend lakonischer Sprachduktus vermitteln ein dichtes Gefühl für das trostlose Nebeneinanderherleben inmitten urbaner Anonymität. Selbst wenn der Text von abgehalfterten Wendungen wie der flirrenden Luft oder dem Vogel im Käfig als Sinnbild für die innere Unfreiheit der Figuren durchsetzt ist, überzeugt er durch die glaubhafte Nähe, die er zu ihnen aufbaut. Immer wieder gleiten wir in Bewusstseinsströme, nehmen teil an den Selbstzweifeln und Unzulänglichkeiten von Wolf, Agnes und Hanna. Letztere verfällt im Zuge der Entfremdung von ihrem Freundeskreis und der Krebserkrankung ihrer Mutter der Depression. Angesichts dieser chaotischen Lage dominiert die Angst.
Sie stieg aus ihrer Brust empor und flatterte unruhig über ihr. Das Dunkel um sie herum wurde schwärzer und das Gefühl des Alleinseins riesengroß. Sie schaltete schnell die Nachttischlampe ein. Doch vor den langen Schatten, die sich in ihrem Zimmer aufwarfen, begann sie sich ebenso zu fürchten. Erst im Morgengrauen, als es leicht zu regnen begann, fiel sie in einen unruhigen Schlaf. Das Letzte, was sie hörte, war das rhythmische Pochen der Tropfen auf ihrem Fensterbrett.
Manchmal erinnern Hannas dramatische Krisenmomente auch unmittelbar an Bilder der klassischen Moderne, wie Edvard Munchs Der Schrei.
Sie riss den Mund auf und kreischte schrill ins Leere, wollte die Realität abwenden, wollte ein anderes Leben, wollte ihr altes Leben, ihre Mutter.
Licht über dem Wedding wird von einem zutiefst melancholischen Timbre getragen. Jenseits der deutlich naturalistischen Einfärbung fällt der Verzicht auf Ironie ins Auge, weswegen sich der Roman der Tendenz einer neuen Ernsthaftigkeit in der zeitgenössischen Literatur zuordnen lässt. Diese wendet sich gegen postmoderne Metanarration und ein uneigentliches Sprechen, setzt gerade in den Stimmen der jüngeren Autorengeneration auf eine Literatur existenzieller Bedeutsamkeit. Man könnte auch sagen, die Suche nach Wahrheit und dem Echten kehrt zurück. Schonungslos liefert uns Nicola Carlsson daher der unverstellten Realität aus. Es ist ein Buch, das wehtut und für Wunden kein Pflaster bereithält. Zugleich sind es aber genau jene schmerzenden Stellen, die dem Werk seine ungemeine Vitalität verleihen. Die Lektüre äußert sich somit als eine Erfahrungsreise. Wir dringen in fragile Grenzbezirke vor, intensiv in jeder Impression.
Das sagt Björn Heyer über Nicola Carlsson, Licht über dem Wedding, Piper Verlag München, 304 Seiten, 20 Euro. Angst begleitet auch die Hauptfigur des nächsten Romans. Hier ist es die Angst vor dem eigenen Tod. Die Schriftstellerin Ruth Schweikart wurde vor 3 Jahren mit Brustkrebs diagnostiziert. 1965 in Lörrach geboren, wurde Schweikart bereits vielfach ausgezeichnet für ihre Bücher, in denen immer wieder Frauen- und Familiengeschichten erzählt werden. Mit der Dokumentation ihrer eigenen Krebserkrankung stellt sich die Autorin in eine literarische Tradition, denn mit Krebstagebüchern ließen sich Regale füllen, weiß Büchermarktrezensentin Shirin Suchitrawalla. Sie hat Ruth Schweikarts Tage wie Hunde gelesen.
Der versagende Körper ist seit jeher ein Topos in der Literatur. Zahllos sind die Krebsbücher auf dem Buchmarkt und die Auseinandersetzungen mit der eigenen Sterblichkeit, die zwangsläufig den eigenen und den Tod anderer umkreisen. Die Schriftstellerin Ruth Schweikart stellt sich jetzt in diese Tradition. Am 9. Februar 2016 erhält sie den Befund, dass sie am Brustkrebs erkrankt ist. Was tun mit so einer Nachricht? Literaten gehen damit in der Regel um, indem sie sich selbst erkunden, die Krankheit gegen das Licht halten, wie einen ungeschliffenen Stein, indem sie sich selbst inspizieren und indem sie aufschreiben, was sie denken, aber natürlich auch lesen, was andere mit ihren Krebserkrankungen angefangen haben. Selbst die unsinnigste Studie im Internet saugt Ruth Schweikart auf und die Krebsbücher der Kollegen sowieso. Sie liest etwa Walter Matthias Diggelmanns Tagebuch einer Krankheit oder Peter Esterhazys Bauchspeicheldrüsenkrebstagebuch. Beiden dient das Schreiben als Möglichkeit, etwas auszudrücken, über das man nicht reden kann oder nicht reden mag.
Als ich am 9. Februar 2016 erfuhr, dass ich an einer hochaggressiven Form von Brustkrebs erkrankt war, wusste ich sofort, dass ich darüber schreiben würde. Auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, wie, unter welchen Umständen und welche Form dieser Text dereinst haben könnte. Diese sofortige, unmittelbare Gewissheit ging jedem Gedanken voraus, jedem Versuch, wenigstens halbwegs zu ermessen, zu begreifen, was diese Diagnose bedeutete.
Das Schreiben als Ausweg für das Nicht-Reden-Können. Von der Scham, die mit der Krankheit einhergeht, weiß Ruth Schweikart ebenso viel wie von dem Leid um sie herum. Ihre eigenen Erfahrungen kontrastiert sie mit denen anderer, erzählt von Krankheits- und Todesfällen, Fehlgeburten und Beerdigungen in der eigenen Familie, im Bekanntenkreis, in der Gegenwart. Mehrmals schaut sie sich etwa ein Interview mit Roger Willemsen an, der im Februar 2016, keine 6 Monate nach seiner Krebsdiagnose, im Alter von 60 Jahren stirbt. Schweikarts Buch hinterlässt dabei den Eindruck eines Tagebuchs. Ungeordnete Gedanken finden sich darin, aber auch Textnachrichten, von denen nicht immer klar ist, ob sie oder andere sie geschrieben haben. Es ist ein Hin- und Herschweifen, ein Sich-Wälzen in Gedanken über den Tod. Ihr Vater ist im Alter von 91 Jahren gestorben, was Anlass gibt, sich mit ihm zu beschäftigen. Die Frage, wohin gehe ich, führt nun einmal unweigerlich zur Frage, woher komme ich? Ruth Schweikart erzählt von Familienbanden und den vielfältigen Formen der Angst. Und im nächsten Moment schon wieder sehr trocken und schnoddrig vom eigenen Überlebenskampf.
Ich bin seit Sonntag in Edenkoben. Bis übermorgen Montag noch. Dann immer mal wieder, hoffentlich. Bis Mitte Dezember. Plage mich mit dem Büchelchen herum und segne zugleich schon das Cover ab, das gut kommt. Aber der Text? Ich bin so fahrig leider und auch voller Ängste, voller Bobochen und Wehwehchen. Und dann jogge ich wieder, bis mir die Zunge aus dem Hals hängt, bloß damit ich wieder dran glaube, dass ich noch nicht gleich sterbe. Nicht übermorgen und auch nicht morgen. Ich werde eines Morgens beim Joggen zusammenkrachen, krebsfrei und kerngesund.
Die Autorin durchlebt schon sprichwörtlich gewordene Wechselbäder der Gefühle, die wohl zum Krankheitsbild gehören, wenn nicht zum Menschsein allgemein. Dabei versucht sie, einen Zugang zum eigenen kranken Körper zu finden, um zu begreifen, was sich nicht begreifen lässt. Warum ich, fragte der Theaterregisseur Christoph Schlingensief immer wieder in seinem Tagebuch einer Krebserkrankung mit dem Titel »So schön wie hier kann's im Himmel gar nicht sein«. Das wäre nicht der Stil von Ruth Schweikart, zu weinerlich, zu egoman, zu naiv. Die Frage nach Zufall und Schicksal streift sie am Rande. Ihr eigenes Leiden betrachtet sie bei allen Gefühlsschwankungen eher nüchtern, mit nur wenigen poetischen Ausschlägen. Dabei leiten ihre Stimmungen geradezu ihr Schreiben. Mal herrscht Depression vor, dann Sarkasmus, mal Forscherdrang, dann Galgenhumor. Derweil durchläuft die erzählende Autorin die immer gleichen Stationen einer Krebserkrankung, wie sie überall um uns herum andauernd durchlaufen werden und wie sie natürlich auch in der Literatur schon unzählige Male beschrieben wurden. Von der Diagnose und dem ersten Schock über Chemotherapie und Portkatheter bis zu Übelkeit und Haarverlust. Ein unwürdiger Kampf. Doch Ruth Schweikart fügt dem bereits vielfach Gesagten einen neuen Ton hinzu. Es ist ein Alltagston, nah am Leben, feinfühlig und sich der eigenen und der Fähigkeiten der Literatur stets bewusst.
Wenn wir erzählen, beschreiben wir die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie sie uns vorkommt. Das gilt natürlich genauso für die Literatur. Sie beschreibt die Welt nicht, wie sie ist. Das ist ihre Schwäche und ihre große Stärke zugleich, indem sie zuweilen jene Räume eröffnet, die diese Welt erst bewohnbar machen, für die ungewisse Dauer eines Lebens.
So ist dieses Buch nicht nur eines über die Krankheit, das Sterben und den Tod geworden, sondern auch eines über das Schreiben. In der eigenen Literatur ist die Schriftstellerin Ruth Schweikart dem Tod natürlich schon begegnet, allein deswegen, weil sie manch eine ihrer eigenen Figuren sterben sah. Diesmal schreibt sie auch, um zu verstehen, was ihr und uns geschieht. Herausgekommen ist ein sehr leises, zwangsläufig auch persönliches, beinahe intimes Buch. Ein Buch, das von der Gewissheit handelt, sterben zu müssen und von der Zuversicht, es noch nicht bald zu tun. Die Autorin spricht sich darin Mut zu. Und ihr neues Buch trägt diesen Mut weiter an all diejenigen, die ihn brauchen.
Das sagt Shirin Sochitravala über Ruth Schweikart, Tage wie Hunde, S. Fischer Verlag Frankfurt am Main, 198 Seiten, 20 Euro. Nach den Nachrichten folgen hier im Programm die Kollegen von Forschung aktuell, dann unter anderem mit Tod am Windrad, einem Interview zur Frage, wie sich Fledermäuse schützen lassen. Und um Tod und Auferstehung des Nachtwächters Anton Kowalski geht es heute Nacht um 0.05 Uhr. Sie hören dann einen Mitternachtskrimi von Hans Siebe aus dem Jahr 1972. Über die spannungsreiche und über die kontemplative Literatur informiert Sie auch morgen wieder der Büchermarkt. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.